I hope we have a little bit lucky and can win next year the American Soccer Championships.
Ach, der Lothar. Hätte sich doch mal bei seiner Antrittspressekonferenz bei den New York New Jersey Metro Stars einen Übersetzer aufs Podium geholt. Alles schön entspannt auf Deutsch gemacht. Nicht jeder Versuch ist einen Versuch wert. Aber immerhin selbstkritisch ist er.
Little problems with the language. My English is not very good. My German is better.
Mutig ist es ja irgendwie. Ich meine, wie viele internationale Profis in der Bundesliga geben oft erst nach ein paar Jahren Interviews auf Deutsch? Manche nie. Aber Lothar will es in seiner neuen Heimat New York gleich mal allen beweisen. Ob die New Yorker das vielleicht sogar super fanden, wissen wir gar nicht so genau. Zu groß war unsere German-Fremdscham. Sowas wie Social Media steht 2000 noch in den Sternen. Zu der Zeit erfüllt Stefan Raab mit TV Total die Rolle des öffentlichen Schadenfreude-Prangers. Das Ende des 20. Jahrhunderts ist auch die Zeit des Reality und des Trash-TV. Da muss man allerdings noch ein Kamerateam zu den Leuten nach Hause schicken, damit sie sich blamieren können. Heute können die das prima mit dem Smartphone selber machen. Wo war ich jetzt? Ach ja. Und ein Lothar Matthäus braucht nicht mal das. Der will es auch im hohen Fußballeralter nochmal allen beweisen. Statt sich beim FC Bayern mit viel Beifall verabschieden zu lassen, powert Lothar weiter durch. Mit der neuen Liebe geht es auf den Spuren des Kaisers nach New York. Also fast. Und sogar zu einer EM lässt sich Lothar nochmal breitschlagen. Wie gut diese letzte Ehrenrunde funktioniert, hören wir heute. Ich bin Markus Kafka und ihr hört Raus ohne Applaus. Folge 8 von 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus. Die mediale Verwurstung des Weltfußballers Lothar Matthäus überschattet mal wieder den Sport. Dabei ist er doch gerade noch Deutschlands Fußballer des Jahres 1999 geworden. Zum Abschied aus Deutschland hat das RTL-Nachtjournal Lothar einen Beitrag gewidmet. Er ist anlässlich des 100. Geburtstags des FC Bayern zu einer offiziellen Feier geladen. Als mittlerweile ehemaliger Bayern-Spieler kommt er allein. Nicht mit den Ex-Kameraden im Mannschaftsbus.
Natürlich fällt so ein Abschied nicht einfach, gerade wenn man bei so einem Verein gespielt hat wie den FC Bayern, der so hervorragend organisiert ist, wo der sportliche Erfolg da ist, wo auch der Zusammenhalt mit den Fans sehr gut ist. Es ist aber ein neues Abenteuer, ich habe mich entschlossen und ich gucke nach vorne, nicht mehr nach hinten. Es war eine schöne Zeit und ich werde auch weiterhin Fan des FC Bayern bleiben.
Das neue Abenteuer im Leben des ewigen Lothar heißt New York. Der Methusalem als Fußballmissionar in den Vereinigten Staaten. Es beginnt mit seiner neuen Liebe, ein neuer Lebensabschnitt.
Ach ja, die neue Liebe. Über die müssen wir reden. Es handelt sich um Maren Müller-Wohlfahrt. Ausgerechnet die 16 Jahre jüngere Tochter des sagenumwobenen Teamarztes und Wunderheilers Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, den man übrigens auch Mull nennt. Schon irgendwie komisch, wenn du dich vor dem Vater deiner neuen Freundin öfter nackig gemacht hast als vor ihr. Auch komisch, wenn du deine neue Freundin kennst, seit sie ein kleines Mädchen war. Das ist aber das eher unlustige komisch, finde ich. Aber wer sich noch nie in die hübsche Tochter seines Teamarztes verliebt hat, der werfe den ersten Stein.
Trotz ihrer jungen Jahre strahlt Maren schon viel Lebenserfahrung aus. Sie konnte gut zuhören, wir harmonierten, hatten Spaß miteinander. Nie ging der Gesprächsstoff aus. Sie war ein Mädchen, das mit beiden Füßen auf dem Boden stand und nicht in Gefahr schwebte, sich von den Verführungen des Rampenlichts verleiten zu lassen.
Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Zu Beginn bleibt ihre Beziehung geheim. Maren wohnt in London und wenn die beiden in München sind, gehen sie nur in Gruppen aus, damit es keiner merkt. Doch es kommt, wie es kommen muss. Die anderen Bayern-Spieler kriegen natürlich mit, was da läuft. Und logisch, ganz klassisch Fußballmannschaft, lassen sie gegenüber Doc Mull Andeutungen fallen. Lothar streitet alles ab, bittet aber Maren, mit ihren Eltern zu reden. Was folgt, ist das Veto des Vaters gegen diese Liebschaft. Wir waren ja alle mal 19 und da bedeutet so ein Veto der Eltern natürlich jetzt erst recht. Maren beendet ihr Internat in der Nähe von London und zieht nach München zurück. Sie wohnt halb bei Lothar und halb bei ihren Eltern. Sie modelt jetzt und möchte Schauspielunterricht nehmen. Passenderweise befindet sich in New York die berühmte Schauspielschule von Lee Strasberg. dem Erfinder des Method Acting. Auf der Absolventenliste stehen einige der größten Schauspieler aller Zeiten. Dustin Hoffman, Robert De Niro und Al Pacino. Aber auch deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler wie Benno Fürmann oder Valerie Niehaus aus der ARD-Soap Verbotene Liebe.
Sie hat das gewisse Etwas, schön schlank und eine Ausstrahlung, die nicht nur Männer fasziniert. Maren Müller-Wohlfahrt, Freundin von Lothar Matthäus. Maren verkörpert den neuen Frauentyp, Selbstbewusstsein und natürliche Schönheit statt plumpes Sexappeal. Glückspilz Lothar hat mit 39 Jahren endlich sein Glück gefunden.
In der Anonymität der Weltmetropole können Lothar und Maren ihre verbotene Liebe in aller Ruhe ausleben. Ebenfalls in New York? Lothars neuer Club, die New York New Jersey Metro Stars. Wobei das ja so ein bisschen Etikettenschwindel ist, wie ich ja bereits angedeutet habe. Das Vereinsgelände ist nämlich in New Jersey, wie Lothar leidvoll erfahren muss. Das heißt, morgens steckt er im Berufsverkehr von Manhattan, muss durch das berüchtigte Nadelöhr des Lincoln Tunnel, um auf die andere Seite des Hudson River zu gelangen. Unser Bleifuß-Lothar, eingequetscht zwischen den berühmten Yellow Caps und den Millionen Berufspendlern auf New Yorks verstopften Straßen. Und wenn mal wenig Verkehr ist, greift sofort das Tempolimit. Auf dem Highway darf man maximal 65 Meilen pro Stunde fahren, also ca. 104 Stundenkilometer. Das ist nicht satisfaktionsfähig. Mit 104 Sachen fährt Lothar normalerweise morgens beim Bäcker vor.
Central Park, Fifth Avenue, 57., 58., 59., so die schicken Einkaufsstraßen. Gestern Soho war sehr interessant, heute Nachmittag werden wir ein bisschen Little Italy und Chinatown machen, sodass man einfach mal schon von Anfang an Eindrücke gewinnt, wo man sich vielleicht am wohlsten fühlt.
Man entdeckt die Stadt ja jeden Tag wieder aufs Neue und es ist so wahnsinnig interessant, dass man jeden Tag wieder neue Schmetterlinge im Bauch hat.
Dank ans RTL-Archiv. Als Lothar sich für den Wechsel nach New York entscheidet, steht dort noch Kulttrainer Bora Milutinovic an der Seitenlinie. Dem sind wir ja schon mehrmals in diesem Podcast begegnet. Der Bora hat zum Beispiel Mexiko bei der WM 86 trainiert, als sie im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen Deutschland rausgeflogen sind. Jedenfalls, dieser Milutinovic hat Lothar bei einer Länderspielreise des DFB in die USA in der Kabine besucht. Ob er nicht der Leader seines Teams, der Metro Stars, werden will. So schildert es Lothar.
Milutinovic, ein Serbe, ein toller Typ, ein bunter Vogel, ein Weltenwanderer mit sehr viel Erfahrung. Der schlimmer spricht als Trapattoni, nämlich 5 Sprachen durcheinander. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, von mir aus in den USA anzuheuern. Aber bei Bora? Und hatte Maren nicht davon gesprochen, nach New York gehen zu wollen?
Matthäus ist von der Idee beseelt, es Franz Beckenbauer gleich zu tun. Die Karriere als Weltstar in der Weltmetropole New York ausklingen zu lassen. Dafür nimmt er sogar einen relativ niedrig dotierten Vertrag an. Bei den Bayern hat er ungefähr das Dreifache verdient. Man munkelt sogar, dass Lothar hinter den Kulissen selbst dafür gesorgt hat, dass man an ihn herantritt. So schreibt es zumindest Matthias Geier in seinem Artikel über Lothars Wechsel nach New York. Wie kann man sich das vorstellen? Sagt Lothar seinem Management, die sollen doch mal den Milutinovic beim Länderspiel in den USA in seine Kabine schicken, damit es so aussieht, als wäre der Impuls zu diesem Wechsel von den Metro Stars ausgegangen? Pech für Lothar, 2 Wochen nach der Vertragsunterzeichnung fliegt Milutinovic raus. Die Metro Stars sind das schlechteste Team der Liga und werden vor Lothars Dienstantritt im Frühjahr 2000 radikal umgekrempelt. Der Manager, der dafür verantwortlich zeichnet, ist auch heute noch im US-Sport unterwegs. Es ist der Ex-Profi Nick Sakewitsch, der als Torwart in Europa ohne viele Einsätze blieb und hauptsächlich in Amerika spielte. 1996 hat er die Tampa Bay Mutiny als eins der Gründungsmitglieder der MLS, also der Major League Soccer, aus der Taufe gehoben. Nun soll er die Metro Stars wieder nach oben bringen. Lothar erwähnt den neuen starken Mann in New Jersey auch in seiner Biografie. Liebe auf den ersten Blick klingt anders.
Der neue Manager Nick Sakewitsch war einer, der nie lachte. Der Vorgänger war ein Italiener, der wie ich das deutsche Vita liebte.
Sakewitsch ist das Kind polnischer Einwanderer und ist 1961 geboren, im gleichen Jahr wie Lothar. In der MLS wird er 2-mal Manager des Jahres, 1999, bevor er nach New York kommt, und 2000 für seine Leistungen bei den Metro Stars. In einer Spiegel-Story zu Lothars Wechsel beschreibt Autor Matthias Geier den Manager wie folgt. Nick Sakiewicz wirkt, als könne er auch die Deutsche Bahn sanieren. Nick trägt Gel im Haar und einen Chronographen am Handgelenk, so groß wie eine Wanduhr. Die magische Weihnachtszeit in New York mit dem riesigen erleuchteten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center verpasst Lothar unplanmäßig. Aufgrund eines Personalengpasses im Kader der Bayern bleibt er bis zum März 2000 in München. In der oben zitierten Spiegel-Story steht, dass Lothar am liebsten ganz da geblieben wäre, nachdem sich die Machtverhältnisse in New York so gravierend verschoben haben. Aber er kommt nicht aus dem Vertrag raus. Lothars letzter offizieller Einsatz in München ist ein 4:1 gegen Madrid in der Zwischenrunde der Champions League. Sein Trainer Ottmar Hitzfeld hat natürlich das Gespür für die Situation und wechselt ihn 2 Minuten vor Spielende aus. Lothar darf im Applaus der Zuschauer und der Kameraden und sogar der gegnerischen Spieler baden. Selbst Madrids Weltklasse-Linksverteidiger Roberto Carlos läuft aus der Abwehr zur Spielfeldmitte, um Lothar persönlich die Hand zu schütteln. Der Frauensender TM3 hat es übertragen und wir schwelgen jetzt mal in Emotionen.
Tränen, er ist den Tränen nahe. Ähnlich wie, ja, hier haben wir seine Lebensgefährtin. Sie, also links im Bild, ich wiederhole nochmal, links, die Blonde. Sie jetzt gemeinsam werden nach New York gehen. Applaus vom Publikum für einen Großen, für einen Weltstar, für einen wie Steffi Graf.
Ihr könnt's ja nicht sehen, aber der Kameramann will zunächst die Mutter von Maren ins Bild nehmen, als von der neuen Lebensgefährtin die Rede ist. Und weil es so schön ist, hören wir nochmal in die Übertragung rein, denn nach dem Abpfiff gibt's Feuerwerk, Time to say goodbye und ein Interview mit Franz Beckenbauer auf der Ehrentribüne.
Franz, Sie haben viele bewegende Momente mit Lothar Matthäus erlebt, sind Meister geworden, UEFA-Cup-Sieger, sogar Weltmeister. Ist das für Sie auch jetzt ein bewegender Moment?
Ja, sicher. Wenn so eine großartige Karriere zu Ende geht, und er hat sich ja diesen Abgang so gewünscht, er hätte bleiben können, aber er wollte die neue Herausforderung New York annehmen. Ich wünsche ihm alles Gute. Biologisch gesehen kann er vielleicht noch ein paar Monate, noch 1 oder 2 Jahre spielen, dann ist ohnehin seine Karriere zu Ende. Ich hoffe nur, dass er die Zeit hat, New York zu genießen.
Der Franz hat New York genossen. Kicken mit Pelé, Kabinenbesuch von Mick Jagger, abends ins Studio 54. Gibt schlechtere Ziele für Lothar. Die Tränen des Abschieds sind getrocknet. Und jetzt, ganz nach Lothars Motto, I look not back, I look in front, auf nach Amerika. Maren freut sich schon darauf, Woody Allen Klarinette spielen zu sehen. Denke ich mir nicht aus, steht so im Spiegel. Der berühmte Regisseur tritt zu der Zeit jeden Montag im edlen Hotel Carlyle auf und frönt seinem Hobby mit einer Dixieland-Band. Lothar ist nicht als Jazzfan bekannt und plagt sich stattdessen mit der Wohnungssuche. Es wird schließlich ein möbliertes Apartment im Trump Tower auf der prestigeträchtigen Fifth Avenue mit Blick auf Central Park, Empire State Building und World Trade Center. Das bedeutet zwar jeden Tag Stau, aber in New Jersey will man nun wirklich nicht wohnen als Weltfußballer. Spezi Wolfgang Ruiner von der Bild hilft beim Umzug und beim Eingewöhnen in der neuen Umgebung und lernt eine neue Seite an Lothar kennen.
Ja, ich war, glaube ich, 3 Wochen mit ihm in New York, wie er bei den Major Soccer gespielt hat. Und da hat er in Trump Tower eine Wohnung gehabt. Und er war beim Training und seine damalige Freundin Maren Müller-Wohlfahrt und ich haben halt, das sind die Klamotten und das alles aus Deutschland kommen und haben halt versucht, alles schön einzuräumen. Er kommt nachher in die Wohnung, der ist verfallen. Das geht so nicht. Also der ist sowas von, sowas akribisch, wie er da, also da müssen die weißen Händen bei den weißen Händen sein, also ordnungsliebend, also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, also ein Ordnungsfreak.
In der Clubzentrale der Metrostars in New Jersey hat der Ordnungsfreak nicht viel zu tun, denn der Trophäenschrank ist leer. Das Büro ist in einem gesichtslosen Bankgebäude angemietet. Die Privilegien und die Mitspracherechte, die Kulttrainer Milutinovic Lothar zugesagt haben soll, die wird es unter der neuen Leitung nicht geben. Denn Nick Sakevich ist der Boss, nicht Lothar.
We didn't make a deal with him to have a
Auch wenn wir mit ihm keine Vereinbarung über eine Trainer- oder Managementrolle getroffen haben. Er kam ja, um zu spielen, und als wichtiger Spieler und Kapitän hat er viel zum Aufbau des Kaders beigetragen. Und da haben wir ziemlich gute Arbeit zusammen geleistet. Er hatte seinen Anteil an der Entwicklung des Kaders. Und selbst wenn wir dem Deal, den er mit dem vorherigen Management gemacht hat, nicht zugestimmt haben, wussten wir seinen Beitrag zum Erfolg sehr zu schätzen.
We valued his contributions considerably.
Der sportliche Erfolg gibt Sakevich recht. Er erinnert sich überaus positiv an Lothars Ankunft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Die Leute hatten Ehrfurcht, Respekt vor ihm, weil er zu der Zeit Kapitän von Deutschland war. Er hatte an Weltmeisterschaften teilgenommen und er war offensichtlich ein großer Spieler. Eine Menge amerikanischer Medien haben uns dank ihm begleitet. Er war der größte Name und der größte Spieler, der zu diesem Zeitpunkt in die Major League Soccer kam. Und er ist seinen Mannschaftskameraden mit offenen Armen begegnet. Und seine Mannschaftskameraden haben ihn mit offenen Armen empfangen. Am Anfang war es großartig.
Doch dann fängt sich Lothar eine Oberschenkelverletzung ein und entschwindet nach München. Der Mann mit der gigantischen Armbanduhr ist not amused.
He did not go to see our doctors.
Er ist nicht zu unseren Ärzten gegangen, obwohl wir darauf bestanden. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es dem Trainer nicht gesagt. Er flog einfach zurück nach Deutschland zu seinem Arzt. Und das war eine schwierige Entscheidung für uns, weil wir dachten, Moment mal, wir können ja nicht zulassen, dass Spieler losziehen und ihr eigenes Ding machen. Medizinische Angelegenheiten müssen zumindest mit dem Club besprochen werden. Unser beider Fehler war also, dass er es nicht mit dem Verein besprochen hat. Also mussten wir disziplinarische Maßnahmen ergreifen. Und das haben wir getan.
Die Metrostars kommen auf Anhieb ins Halbfinale der Playoffs. In Lothars Team stürmt der Ex-Bayern-Kollege El Tren, Adolfo Valencia. Ihr erinnert euch sicher noch, den nannte Franz Beckenbauer den Entlauber, weil er im Training die Bäume hinterm Tor so arg strapaziert hat. Der Halbfinalgegner ist Chicago mit dem bulgarischen Allstar Hristo Stoichkov. In den Playoffs zum MLS-Titel spielt man im Modus Best of Three. In der Schlussphase des entscheidenden dritten Spiels erläuft El Tren einen Fehlpass eines Chicago-Verteidigers und erzielt das 3:2. Aber denkste, der Linienrichter gibt Abseits. Der Clou? Der Mann an der Linie kommt aus Chicago. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und während Nick Sakevich ein grundsätzlich positives Urteil über Lothars Zeit bei den Metrostars fällt, ist Lothar in seiner Biografie etwas kritischer mit Mitspielern und Vorgesetzten.
Weil schon damals in Amerika sportliche Qualität über Statistik definiert wurde, waren meine Mitspieler von dem Bewusstsein besessen, möglichst viele Ballkontakte zu haben oder höchst selbst aufs Tor schießen zu müssen. Man glaubte weniger an den gemeinsamen Erfolg. Ich frage mich, warum Octavio Zambrano, der neue Trainer aus Südamerika, meine Erfahrung nicht genutzt hat, um die Hierarchie, die jede Mannschaft braucht, zu entwickeln. Wurde ich aber mit meiner Erfahrung genauso behandelt wie ein 19-Jähriger, machte der Trainer einen Fehler.
Auch das Management kriegt sein Fett weg.
Das Management der Metrostars war nicht in der Lage oder willens, mich für ein weiteres Jahr zu bezahlen. Vielleicht hatte man sich auch durch mich einen größeren Werbeeffekt erhofft. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das neue Management es versäumte, mich öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.
Sakevich sieht das naturgemäß anders.
Naja, das war damals. Aber ich bin sicher, Lionel Messi kann auch heute die Straße entlang laufen und nicht jeder erkennt ihn. Mit Lothar, das war lange her, 23 Jahre. Da war der Fußball in den USA noch weniger bekannt, als war er ein Nischensport. Unsere PR-Abteilung hat gute Arbeit geleistet und ihn bei großen Veranstaltungen präsentiert. Aber wie gesagt, das waren die Anfangstage der Major League Soccer und der Fußball war in den Vereinigten Staaten noch nicht so groß wie heute. Wir hatten also alle Hände voll zu tun, um ihn bekannt zu machen.
Soccer wasn't as big as it is now in the United States, so we had a lot of work to do to get him notoriety.
Wie wenig Lothar damals auf der Straße erkannt wird, kann man auch in dem Spiegelbericht Einsam in Manhattan nachlesen.
In einer Sportsbar am Times Square sollte er den internationalen Medienschaffenden vorgestellt werden. Überall an den Wänden auf diesem unwirtlichen Platz zuckten die Nachrichten aus der weiten Welt. Aber als der Weltstar draußen mit dem Ball jonglierte, fragten die Leute auf der Straße: Who is this guy?
Fehlt nur noch, dass ihm ein Passant Kleingeld zustecken will. Zuletzt müssen wir von unserem amerikanischen Gesprächspartner natürlich noch erfahren, wie es denn um Lothars Sprachkenntnisse bestellt ist, vor allem in Anbetracht der unglücklichen PK zu Anfang und der Häme, die in Deutschland über ihm ausgekübelt wird.
We never had a problem communicating.
Wir hatten nie ein Problem mit der Verständigung. Sein Englisch war total in Ordnung. Wissen Sie, Lothar ist eine schillernde Persönlichkeit im Fußball. Und ich denke, dass Komiker und Medien gerne schillernde Persönlichkeiten ins Visier nehmen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir viel gesprochen haben. Wir haben uns oft getroffen. Wir hatten eine großartige Kommunikation. Wir hatten eine ehrliche Kommunikation. Ich hatte nie ein Problem, ihn zu verstehen. Selbst wenn er versucht, Englisch zu sprechen, und ich habe wirklich schlechtes Deutsch gesprochen, wir haben versucht, die Sprache des anderen zu sprechen. Doch wir haben uns ganz klar verstanden.
Wir haben versucht, die Sprache des anderen zu sprechen, aber wir haben uns ganz klar verstanden.
Noch besser als Lothar und Nick haben sich zu der Zeit nur Lothar und Maren verstanden. Lothars Leben besteht ja salopp gesagt zu einem Drittel aus Sport, zu einem Drittel aus Stress mit Kollegen und zu einem Drittel aus Liebe.
Wenn es jemand verdient hat, richtig glücklich zu sein, dann sie. Sie ist grundanständig.
Fragen wir doch bei einer Fachfrau nach. Ilka P. Müller ist die Hauptstadtbüroleiterin des Magazins Bunte. Wir wollen wissen, wie das so gelaufen ist mit Lothar und Maren, Far Away in America.
Für sie war es wirklich auch eine ganz große Liebe. Und ich glaube, das zog sich auch durch die ganze Beziehung so durch. Sie war wirklich die Anständige. Und er hat dann natürlich eine ganz andere Rolle eingenommen. Wenn man jetzt mal so zurückblickt auf die anderen Frauen, die er danach hatte. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da beiße ich mir auf die Zunge.
Ist die Anonymität der Weltstadt eine Chance für ihre Liebe?
Also ich glaube, das war auf jeden Fall ein guter Startschuss, um zu sehen, wie stabil diese Beziehung sein kann. Weil natürlich, wenn sie jetzt in München geblieben wären und dann mit dem Namen Müller Wohlfahrt, kann man sich ja vorstellen, dass jeden Tag wirklich die Paparazzi vor der Haustür stehen und alles wirklich unter dem Auge der Öffentlichkeit stattfindet. Und da taucht man eben in dem Großstadtdschungel unter und kann einfach viel mehr entdecken, wie man zusammentickt, wie man zusammenhält. Aber ist auch schwierig, wenn man dann eben nur eine Bezugsperson hat. Wenn sie jetzt auch vielleicht 15 Jahre älter gewesen wäre und schon im Ausland gelebt hätte, dann da ein stabiles Umfeld auch schon aufgebaut hätte, dann wäre das natürlich ein ganz anderes Verhältnis auf Augenhöhe gewesen. So war sie ja immer noch, also aus meiner Sicht, die kleine Maren, die mit dem großen Lothar in die große, weite Welt gezogen ist. Am Ende fehlte ihr, glaube ich, ganz sicher die Erfahrung. Das darf man nicht vergessen. Und sie hat dann ja auch an der Lee Strasberg School am Ende jemand anders kennengelernt. Aber vorher hatte sie dann auch Interviews gegeben, ich glaube, so in dieser Naivität und Verliebtheit. Lothar ist der Mann, den ich heiraten möchte. Und er hatte da ja schon zwei Ehen hinter sich und hatte auch schon drei Kinder.
Lothar und Maren haben sich dann sukzessive auseinandergelebt, als nach einem halben Jahr sein Engagement in New York endet. Die damals angehende Schauspielerin Maren Müller-Wohlfahrt, heißt heute übrigens Maren De Martino, ist mit einem italienischen Hotelier verheiratet und hat drei Kinder. Ihren Mann hat sie in New York auf der Schauspielschule kennengelernt. Das war aber hoffentlich nach Lothars Zeit bei den Metro Stars. Zurück in München steht dann ja noch ein ordentliches Abschiedsspiel aus. Und da ist nochmal so richtig der Wurm drin. Eigentlich müsste Legende Lothar ein Abschiedsspiel vom DFB und eins von den Bayern kriegen. Lothar soll finanziell an den Einnahmen beteiligt werden, hat das sogar vertraglich festgehalten. Doch Bayern-Geschäftsführer Karl Hopfner schlägt vor, dass die Bayern einfach das Abschiedsspiel des DFB organisieren. Lothar würde ja sonst auch als gierig dastehen, wenn er die Einnahmen aus zwei Abschiedsspielen erhält, so das Argument von Hopfner. Lothar willigt ein, doch als die Abrechnung kommt, fällt er aus allen Wolken. Die Sportvermarktungsagentur Sport 5 hat 1,2 Millionen Mark aus Lothars Anteil an den Einnahmen bekommen, weil die Bayern schon Mitte der 90er, wohl in einem klammen Moment, bestimmte Rechte an Lothars Abschiedsspiel abgetreten haben.
Tja, was sollte ich machen? Ich fühlte mich bestohlen und beschissen und sah keine andere Möglichkeit, als gegen den FC Bayern zu klagen. Das Problem? Mein Anwalt war heiß, diesen öffentlichkeitswirksamen Prozess zu führen. Vielleicht war er zu heiß, denn ich sah mich nicht über alle Konsequenzen dieses Prozesses unterrichtet. Auch hier habe ich blind vertraut.
Der Bruch zu Hoeneß hat mit dem Abschiedsspiel von Lothar Matthäus zu tun. Und im Zuge dieses Gerichtsverfahrens, das er verloren hat, hat dann Uli Hoeneß gesagt, den berühmten Satz, bei uns wird Lothar nicht mal mehr Greenkeeper. Also das Tischtuch war endgültig zerschnitten.
Hier beginnt der große Bruch zwischen den Bayern-Legenden, meint Raphael Honigstein. Aber es gibt ja vor dem ganzen Ärger noch das Fußballspiel. Der FC Bayern München gegen die Nationalelf, die dieses Spiel auch zur Vorbereitung auf die anstehende EM nutzen will. Lothar spielt eine Halbzeit für die einen, eine Halbzeit für die anderen. Als Gäste sind Jürgen Klinsmann und Diego Maradona geladen, zwei seiner großen Rivalen über die Jahre. Das Spiel endet 1:1. In der Halbzeit zeigt sich Lothar in der ARD bei Jürgen Bergner zufrieden.
Ja, ist klar, die Stimmung ist gut, das Wetter spielt mit. Die Leute haben auch Verständnis, dass vielleicht ein bisschen heute zögernd gespielt wird. Es ist ganz klar, ich habe es gesagt, es soll nicht zu ernst genommen werden. Natürlich dürfen wir uns als Nationalmannschaft nicht blamieren. Und bisher ist es eine gelungene Veranstaltung, wo Maradona seinen großen Teil dazu beigetragen hat, aber auch jeder andere Spieler.
Zu Maradona muss ich euch eine Anekdote von Mr. Puma, Helmut Fischer, ans Herz legen. Diegos neapolitanische Entourage hat es in Herzogenaurach nämlich richtig krachen lassen.
Dann sind die also irgendwann so 14 Uhr oder so, sind die mit Bus gekommen, waren 16 Leute aus Neapel. Und dann hat Armin Dassler zu mir gesagt, du geh mit denen runter ins Lager, die sollen sich Sachen aussuchen und dann machen wir das. Wir sprechen dabei über einen Vertrag mit Diego. Ja, und nach 1,5 Stunden hat mich da die Lagerleiterin angerufen, die Frau Dorsch, hat gesagt, Helmut, du musst kommen. Was ist los? Ich bin, Helmut, die haben schon über 40.000 Mark abgesetzt. Ich gesagt, Wahnsinn, was soll ich mir machen? So, ich spreche mit Armin, bin hoch und gesagt, Armin, die haben bereits über 40.000 Mark da aus dem Lager. Und dann hat er nur gesagt, Helmut, die machen uns nicht arm. Das war der einzige Kommentar. Die haben weitergemacht, die haben bis um 17 Uhr dann eingeladen. Diego ist dann zurückgeflogen und die 16 sind im Bus vollbeladen bis oben rauf zurück nach Neapel. Ja. Vergesse ich nie, das war sein erster Besuch in Herzogenaurach, ja.
Die arme Lagerleiterin. Die musste danach bestimmt ein paar Wochen auf Kur. Natürlich reißt selbst ein Maradona an, wenn Lothar abtritt. In seinen Memoiren schreibt der Argentinier, Lothar sei der beste Spieler, gegen den er je gespielt hat. Im Gegensatz zum Diego steht Schnee bei Lothar allerdings für Wintersport. Lothar ist nie beim Doping erwischt worden, ist nie durch Alkohol- oder Drogenexzesse aufgefallen. Er hat auch nie mit dem Luftgewehr auf Journalisten geschossen. Trotzdem wird ein Diego Armando Maradona argentinischer Nationaltrainer, wenn er das will. Bei der WM 2010 scheitert er als Coach mit 0:4 im Viertelfinale am deutschen Team und verliert seinen Job. Ein Lothar Matthäus hingegen wird wohl nie mehr eine Chance als Bundestrainer bekommen. Dabei ist das dieselbe Gewichtsklasse. Ist schon schräg, oder? Das illustriert Reporterlegende Uli Köhler in seinem Gespräch mit unserem Redakteur Stefan Rommel.
Ein Interview mit Lothar Matthäus ist in China ein absolutes, da schauen 10 Millionen im Internet zu, wenn Lothar spricht. Ja? Und wenn der heute nach Italien kommt, die Rosen werden ihm vor den Füßen ausgebreitet. Sie lieben Lothar Matthäus, weil er ein ganz großer Spieler war. Und das fehlt auch im Deutschen Fußballbund. Und die Expertise von Lothar, der genau weiß, was kann einer nicht, der sieht das sofort, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Auf ihn zu verzichten, es ist zu spät jetzt, glaube ich. Ja, jetzt ist er über 60, es ist zu spät, muss er nicht machen. Aber dass das der DFB nie gemacht hat, weil sie auch auf dieser arroganten Nummer gesehen sind, ja, der Lothar, ja, was weiß ich. Also gefühlsmäßig, ich kann das nicht so sagen, aber das war ja immer so, ja, der Lothar, mei, was soll der hier, wir brauchen keinen Kasperl.
In seiner Biografie beklagt Lothar das Verhältnis, das die deutsche Öffentlichkeit oftmals zu ihren Stars hat.
In Deutschland sucht man Probleme. Wo man Schmutz in einem frisch geputzten Raum sucht, findet man immer einen Krümel. Wenn er nicht da ist, hilft man nach und schmeißt ihn hin. Das ist Deutschland. In anderen Ländern sind die Menschen stolz auf ihre Idole. In Deutschland versucht man, jede Möglichkeit zu nutzen, diese Idole schlecht zu machen. Das ist nicht nur bei mir so. Als Idol wird man hier für viele Dinge belächelt. Im Ausland bleibst du Idol.
Also ganz ehrlich, ich finde schon, dass der Lothar da einen Punkt hat. Wie schon gesagt, Maradona konnte ja trotz aller Eskapaden sein Denkmal nie so wirklich zerstören. In Deutschland dagegen, da stürzen einstige Helden schon ganz schön tief. Siehe Boris Becker, siehe Jan Ullrich, wobei der jetzt ja nachträglich nochmal sein Doping zugegeben hat. Was aber nun der richtige Umgang mit solchen Persönlichkeiten ist, darüber können wir gern streiten. Wenn einer Mist verzapft oder Scheiße baut, dann muss man ihm das auch vorhalten können, egal wie berühmt jemand ist, egal was für Verdienste jemand hat. Man muss aber auch nicht an jedes Denkmal pinkeln, nur weil man gerade dran vorbeiläuft. Gut, was Lothar sich in puncto eigener Denkmalpflege allerdings vorwerfen lassen muss, ist seine Teilnahme an der EM 2000 in Holland und Belgien. DFB-Teamchef Erich Ribbeck klingt schon bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung, sagen wir mal, nicht besonders optimistisch.
Ich denke, dass wir mit diesem Spielerkreis in der Lage sind, eine Mannschaft zu stellen, die zeigen wird, dass die zum Teil ja schwächeren Ergebnisse des letzten halben Jahres nicht die Regel sind.
Erich Ribbeck ist halt ein Gentleman. Franz Beckenbauer hätte über diese Trümmertruppe bestimmt anders geredet. Der ganze Mist fängt schon damit an, dass man am Tag nach Lothars Abschiedsspiel und der anschließenden ausufernden Party ins Trainingslager nach Mallorca aufbricht. Dort lässt Ribbecks Co-Trainer Horst Rubesch die Mannschaft direkt eine volle Trainingseinheit durchziehen, statt bei chilligen Klängen und Fruchtshakes in der Strandlounge zu regenerieren. Zu viel für den verkaterten 39-jährigen Allstar Lothar, der sich einen Riss im rechten Oberschenkel zuzieht. Er verbringt den Rest der Vorbereitung auf der Massagebank und muss von dort aus mit ansehen, dass einige seiner Ex-Bayern-Mitspieler einen Putschversuch gegen den Trainer anzetteln wollen. In seiner Biografie zählt er sie eiskalt alle auf.
Durch meinen Wechsel nach Amerika einige Wochen zuvor hatte ich meine Hausmacht bei Bayern München und damit in der Nationalmannschaft verloren. Das heißt, dass ich an die, die mir vorher in den Arsch gekrochen waren, um in der Nationalmannschaft von mir zu profitieren, nicht mehr herankam. Das waren Didi Hamann, Markus Babbel, Jens Jeremies und Thomas Linke. Vor allem Linke ist seinem Namen gerecht geworden.
Oh wow, da macht er echt keine Gefangenen. Aber das Allerdollste ist, die Putschisten haben Lothar als Nachfolger von Ribbeck auserkoren. Man kann das auch so auslegen, dass man Lothar lieber an der Seitenlinie als auf dem Platz haben will. Der loyale Lothar hat dann bei Kaiser Franz angerufen und nach Rücksprache den Putsch platzen lassen. Laut Lothars Biografie hat Ribbeck nie von der Meuterei erfahren. Also zumindest, bis er das Buch gelesen hat. Es lag aber nicht nur in der Teamchemie einiges im Argen, sondern auch taktisch, wie uns unser Experte Christoph Biermann schildert.
Und richtig schlimm wurde es ja dann unter Erich Ribbeck bei der Europameisterschaft 2000, wo er irgendwie versuchte, die Viererkette einzuführen, aber nicht wusste, wie man die spielen sollte. Und Lothar Matthäus irgendwie der letzte Libero des Weltfußballs gewesen ist. Da hat man dann schon gemerkt, dass der deutsche Fußball damals konzeptionell in der Krise war. Also er war taktisch abgehängt. Also und da war diese Libero-Rolle auch letztendlich symbolisch dafür. Und damals ging ja dann auch all das, was wir heute so an Nachwuchsleistungszentren und sowas haben. Die Ideen dazu wurden ja in der Zeit entwickelt, weil man eben gesehen hat, dass der deutsche Fußball da bei der Nachwuchsarbeit ein bisschen den Anschluss verloren hat. Und das war auch dann natürlich das Karriereende von Matthäus in der Nationalmannschaft. Das war dann doch eher auch ein trauriges.
Als sich vor dem zweiten Gruppenspiel auch noch Oliver Bierhoff bei einem Showtraining für die Fans einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zuzieht, schwinden synchron die Hoffnungen der Fans und die Chancen des DFB-Teams. Aber hey, Mehmet Scholl ist ausnahmsweise mal bei einem großen Turnier fit und erzielt gegen Rumänien beim 1:1 das einzige deutsche Tor der EM. Doch auch er blickt mit Schaudern zurück.
Wir waren kein Team. Also es ging eigentlich im Prinzip, Lothar war verletzt, ist gerade noch fit geworden, also darum ging es die ganze Zeit. Irgendwas war auch noch mit Olli Bierhoff. Also es ging quasi nur um die beiden. Gleichzeitig war sich das Trainerteam nicht einig, wie gespielt werden sollte. Also wir Spieler waren quasi 11 Individuen, die da auf dem Platz standen, die jetzt gegen Rumänien gewinnen sollten. Das war das erste Spiel. Haben wir 1:1 gespielt und haben schon gewusst, okay, jetzt haben wir direkt ein Endspiel gegen England in Charleroi. Heiß war's. Und wir haben eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, aber es war klar, die Engländer, die waren jetzt auch keine super Mannschaft. Das waren sie nicht, aber sie waren an dem Tag gleichwertig, mindestens gleichwertig und haben halt auch das eine Tor mehr geschossen. Und somit waren wir gegen Portugal unter Druck. Es wäre immer noch gegangen und dann hat uns Portugal mit einer B-Truppe zerlegt und uns endgültig gezeigt, ihr seid keine Mannschaft. Und da denkst du jetzt nicht dran, ob das jetzt Lothars letzte Spiel war oder nicht.
Was ist denn da passiert? Weil du hast ja gesagt, Lothar wollte, der konnte auch nicht verlieren.
Also er war auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Also ich glaube, er hat eine Wadenverletzung, aber wirklich auf den Punkt genau einigermaßen auskuriert gehabt. Aber das heißt ja nicht, dass er die Vorbereitung auf die EM mitgemacht hat. Also er ist da quasi ohne großartig trainiert zu haben rangegangen. Und das merkt ein Spieler selber. Und dann hat er auch nicht diesen Leitwolf-Gedanken, den konnte er nicht umsetzen, körperlich nicht. Ich glaube, mit dieser Mannschaft hat selbst Lothar aufgegeben gehabt.
Tja, liebe Fans, das war sie also. Die sagenhafte Spielerkarriere eines der größten deutschen Fußballspieler aller Zeiten. Da gab's in der Tat viele Nackenschläge, aber die Erfolge überwiegen natürlich massiv. Darf man nie vergessen. Habt ihr alle im Laufe der letzten Folgen miterlebt. Oder am Fernseher. Oder sogar im Stadion. Wenn ihr zu spät geboren seid, dann werft mal die Suchmaschine an und zieht euch die Highlights aus der Nationalmannschaft nochmal rein oder die vielen Titel mit den Bayern, seine grandiose Zeit bei Inter oder seine Anfänge bei Borussia Mönchengladbach. Es lohnt sich. Fazit: Scheiß auf die EM 2000. Zum Abschluss blickt Lothar in ganz oder gar nicht selbst auf seine Laufbahn zurück.
Ich war einfach nur dankbar. Ich habe es genossen, 21 Jahre auf dem Fußballplatz gestanden zu haben. Und ich habe 21 Jahre das Drumherum genossen. Die Siege habe ich aufgesaugt, aus den Niederlagen habe ich gelernt. Und mir war immer klar, dass meine wirklich größten persönlichen Erfolge nicht die Titel gewesen sind, sondern die Tatsache, dass ich nach meinen schweren Verletzungen zurückgekommen bin und danach noch über Jahre Höchstleistungen bringen konnte.
Bevor wir in der nächsten Folge seine abenteuerliche Trainer- und bewegte Medienkarriere besprechen, verabschieden wir Lothar, so wie es die ARD bei der Übertragung seines Abschiedsspiels gemacht hat. Mit einem Song, den er selber singt. Denn was wäre würdevoller und passender als eine Kirmes-Disco-Version des Volkslieds »Muss ich denn zum Städterle hinaus«? In diesem Sinne, haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Damals war er wirklich noch der richtige Macker-Macho-Typ. Er hatte nach außen ein ganz anderes Auftreten. Er war überhaupt nicht sympathisch und man merkte auch einfach, er wollte so die Überlegenheit auch wirklich widerspiegeln und zog sich auf einmal sein T-Shirt aus.
Der hat nicht mal ein Gespräch gehabt mit denen. Ja? Da war die ganze Nation oder die ganze Region hellauf empört. Wie kann man Lothar Matthäus als Trainer bei Nürnberg nehmen?
Wenn du in Bayern gibst, den Ordner, den Schlüssel und so, bitte wasch mal mein Auto. Und der Ordner ist stolz, dass er mit dem Auto von Matthäus fahren kann. In Wien sagt man, was will der hochnäsige Kerl? Das ist sein Auto selber putzen.
Als ich damals in Netanya war und ihn besucht habe, das war 2009, hatte er schon noch, glaube ich, den Ehrgeiz und das Gefühl, es kann etwas werden mit seiner Trainerkarriere.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, wenn Sonntag Ihre Doku-Soap auf Fox losgeht, dann wird das 20 Jahre nichts mehr mit der Bundesliga.
Elf Leben, die Welt von Lothar Matthäus, ist eine Produktion der WakeWord Studios im Auftrag von RTL Plus. Host Markus Kafka. Buch Jörg Groß-Kraumbach. Regie Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel, Bernie Meyer, Tim Pomarenke und Markus Kafka. Beratung Storytelling Tim Pomarenke. Sounddesign Fabian Scheffler. Sprecher Josefine Ahleit und Jörg Groß-Kraumbach. Projektmanagement Josefine Ahleit. Redaktionsleitung RTL Silvana Katzer. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich. Executive Producer RTL Andrea Zuska und Christian Schalt.
Du möchtest weiterhören? Kein Problem. Auf RTL Plus gibt es bereits jetzt weitere Folgen. Alles komplett kostenlos. Viel Spaß!